jetzt zu sprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt so eine Fülle an Einzelheiten, an Details, die ich gehört habe, und ich habe oft gedacht, mein Gott, das hast du nicht drin, das hast du nicht drin. Ich bin kein geübter Redner, das bin ich nicht. Der hat schon gesagt, meine Tätigkeit oder meine Fähigkeiten, die liegen woanders. Also die sind eher so in dem Bereich Kunst angesiedelt. Ja, ich komme aus München und ich bin in dem Arbeitskreis gegen Rechts, über den ich euch heute berichten möchte. Wobei ich gleich vorausschicken möchte, dass ich hier nicht für den Arbeitskreis sprechen kann und auch nicht, ja, das nicht tue. Ich gehöre zu denen, die wie ihr der Meinung seid, dass der Hauptfeind im eigenen Land steht, was bekanntermaßen keine so weit verbreitete Auffassung ist, leider. Wenn dem nicht so wäre, sähe es vermutlich auch anders aus in diesem Land. Ich bin das erste Mal hier bei euch und muss sagen, dass mich das schon, das Niveau dieser Veranstaltung erstaunt hat. Vor allem die Vielzahl, die Präzision, mit der vor allem gestern Vorträge gekommen sind. Ich hoffe, dass ihr Verständnis dafür habt, dass ich kein Referat halte jetzt zur Frage der Einheits- und Volksfront. Ich tue das deswegen nicht, weil ich so einen Diskurs für überflüssig hielte, sondern weil meine Stärke eben nicht gerade die der theoretischen Erörterung ist. Ich werde euch etwas über die Arbeit dieses antifaschistischen Gewerkschaftsgremiums in München erzählen und worin ich als einer, der sich bemüht, Kommunist zu sein, in dieser Arbeit meine Aufgabe sehe. Seit den 1970er Jahren bin ich in der Gewerkschaft und war früher als Arzt im Krankenhaus tätig. Später bis zum Rentenalter, also bis vor 10 Jahren, in einem medizinischen Verlag. Hier habe ich zusammen mit anderen Kollegen einen Betriebsrat aufgebaut. Nicht ganz so einfach. In einem Laden, in dem ein relativ großer Teil der Beschäftigten der Gründung eines Betriebsrats sehr kritisch gegenüberstand. Und es doch einiger Überzeugungsarbeit bedurfte, diesen Menschen überhaupt den Gedanken der Notwendigkeit einer Vertretung und gewerkschaftlicher Organisierung näher zu bringen. Die meisten von ihnen waren nicht im Arbeitermilieu angesiedelt. Meine Haupttätigkeit ist heute die Kunst. Ich bin Maler und Grafiker. Die Kunst, mit der ich mich schon seit vielen Jahren beschäftige und die ich als wichtiges Kampfmittel sehe. Ich bringe sie auch in die Gewerkschaftsarbeit ein, also in den Arbeitskreis gegen Rechts ein, mit Plakaten, Kunstaktionen, Illustrationen auf Flugblättern und so weiter. Auf den Tafeln da hinten könnt ihr auch einiges sehen davon. Leider bin ich heute nicht, bin ich also alleine hier von dem Arbeitskreis. Es wird also manches etwas vielleicht zu kurz kommen. Es ist natürlich schade, dass die Genossin, die Gewerkschaftssekretärin und gleichzeitig im Vorstand mit mir ist, nicht dabei ist heute. Gut. Es gibt uns seit ca. 18 Jahren in München, aber schon in den 90er Jahren, also vor dem Zusammenschluss zu Verdi, traf sich bei uns im DGB-Haus ein kleiner Kreis von Gewerkschafterinnen, unter ihnen auch ich, und organisierte Veranstaltungen und Aktionen gegen Rechts. Das war ein paar Jahre nach der sogenannten Wende, als die Brandanschläge und Übergriffe gegen Menschen anderer Hautfarbe und Nationalität dramatisch zugenommen hatten und quasi zur Normalität geworden waren. Begleitet war diese verhängnisvolle Entwicklung ja, wie ihr wisst, von dem bis heute nicht enden wollten Kampfgeschrei, das Boot ist voll, in den Parlamenten und höchsten Gremien. Flankiert von Gesetzesinitiativen der Regierungsparteien, einschließlich der SPD natürlich, die sich daran machten, das Recht auf Asyl weitgehend außer Kraft zu setzen. Der ideale Nährboden für rassistische Hetze und Gewalt von rechts. Im selben Maß nahm die Blindheit auf dem rechten Auge zu, nicht die rechten Täter, die Opfer wurden verdächtigt und verfolgt. Schlimmstes Beispiel, der Umgang mit dem NSU schon Anfang 2000, bis zu dessen Aufdeckung, die ja, wie ihr sicher auch wisst, keineswegs durch Ermittlungsbehörden erfolgte. Wie nach dem Oktoberfest 1980 lautete die Devise auch da Einzeltäter bis heute. Gleichzeitig, in unseren Augen nicht zufällig, führte das größer gewordene Deutschland nach der sogenannten Wiedervereinigung, die ich Annexion nenne, und der Bruch der Verfassung wieder Krieg. Deutsche Bomber flogen Einsätze gegen Serbien, um, wie Joschka Fischer es ausdrückte, ein neues Auschwitz zu verhindern. Tausende deutsche Soldaten sind inzwischen in vielen Ländern der Welt stationiert. Angeblich setzen sie sich für den Frieden ein. In Wahrheit tun sie das genaue Gegenteil. Sie sichern dem deutschen Kapital den Zugriff auf Rohstoffe und Ressourcen aller Art, stützen reaktionäre und faschistische Regimes, schaffen Zündstoff für immer neue kriegerische Auseinandersetzungen. Die Bundeswehr wird inzwischen auf vielfältige Weise auch im Innern eingesetzt. Augenfällige Beispiele: die Gipfel in Heiligendamm und Hamburg. Auch dies klare Verfassungsbrüche. Unter dem Eindruck der geschilderten Entwicklung haben wir damals also mit einer kleinen Gruppe von Kolleginnen und Kollegen den Arbeitskreis auf die Beine gestellt. Die Antwort auf die Frage, ist es richtig, um den DGB zu kämpfen, war für uns damals wie heute die, wir müssen es. Wir haben gar keine andere Wahl. Nicht etwa, um die rechte Gewerkschaftsführung zu gewinnen, sondern um die Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass ihnen diese Führung nur schadet, sowohl was Lohn- und Arbeitsbedingungen als auch vor allem, was den Kampf um eine bessere Zukunft betrifft. Eine solche ohne Faschismus und Krieg, am konkreten Kampfziel klarzumachen, was eine klassenversöhnerische und was eine parteiliche Haltung ist. Und das geht nur im DGB, in den bestehenden Gewerkschaften, in denen ja Millionen von Kolleginnen und Kollegen und natürlich in der Regel auch die Fortschrittlichen organisiert sind, keine Frage. Zweifellos ist das nicht leicht, wie wir immer wieder sehen. Die allermeisten der Kolleginnen und Kollegen sind der rechten Führung ausgeliefert. Die Tatsache, dass von der miserablen Lohnentwicklung mal abgesehen auf politischer Ebene so viele üble Dinge passiert sind und passieren, ist dem geschuldet. Wo gestreikt hätte werden müssen, wo die Arbeiterklasse auf die Straße hätte gehen müssen, ist das unterblieben. Es betrifft natürlich besonders fatal auch den Marsch nach rechts. Selbst in den Gewerkschaften liegt der Anteil der Rechtsorientierten weit über 20%. Allerhöchste Zeit zu reagieren. Was machen wir im Arbeitskreis? Die Haupttätigkeit des Arbeitskreises bestand und besteht nach wie vor in der Vorbereitung von Aktionen und Veranstaltungen mit der Zielrichtung gegen rechts. Sie ist vor allem praktischer Art. Aktionen und Veranstaltungen fallen ja nicht vom Himmel. So etwas muss vorstrukturiert werden und das geschieht im Vorstand. Vor den Treffen mit allen machen wir uns Gedanken darüber, wo stehen wir eigentlich gerade? Was sind die Hauptangriffspunkte? Gibt es bereits bei anderen Organisationen, Einzelpersonen, Vorstellungen darüber, was die Lage erfordert? Oder wollen wir selbst in eine bestimmte Richtung aktiv werden? Vom Arbeitskreis gegen rechts gingen immer wieder richtungweisende Impulse aus. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass diejenigen, die sich da als Kommunisten verstehen, auch für sich selber darüber nachgedacht haben zusammen. Einen kleinen Überblick über das, was wir da auf die Beine stellen und gestellt haben, seht ihr hinten auf den Tafeln. Herausstechende Aktionen in den letzten Jahren waren zum Beispiel die, zum Abbau des Asylrechts. Zum Abbau des Asylrechts, zur Solidarität mit Griechenland, zum Kampf gegen die Angriffe auf das Versammlungsrecht, wo es letztlich der Arbeitskreis gegen Rechts war, der gewisse Streichungen in dem Gesetzentwurf der CSU erwirkt hat, gegen das sogenannte Bayerische Integrationsgesetz, ebenso das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, das ja zum Vorbild für gleichlautende Gesetze in anderen Bundesländern geworden ist. Unser Kampf ist in den meisten Fällen gegen die CSU bzw. gegen die schwarz-braune Sammlungsbewegung gerichtet. Zugegeben, was da und dort an kleinen Änderungen erreicht wurde, ist gering. Aber ohne den Kampf, ohne die Demonstrationen, Kundgebungen und so weiter, hätte es nochmal anders ausgesehen. Eine Aktivität von uns war im Februar diesen Jahres die Kampagne Ronny hat's richtig gemacht. Die Geschichte ist die: Ronny, Leiharbeiter bei BMW, wurde nach etwas mehr als 2 Wochen von seiner Leiharbeiterfirma während der Probezeit gekündigt, weil er sich gegen rassistische Hetzreden seines Vorarbeiters zur Wehr gesetzt hatte. Dieser hatte, bezogen auf andere Kollegen, immer wieder Sprüche wie Bimbo, Nicker, diese Juden, Behinderte und so weiter von sich gegeben. Er hat es völlig ungeniert in der Abteilung und unter Namensnennung der so titulierten Kollegen getan. Ronny, neu in der Abteilung, war es irgendwann zu viel. Er sagte das seinem Vorarbeiter, der auf die NSU-Morde angesprochen, meinte, na und, ein paar Kanacken weniger. Ronny ließ ihn wissen, dass er solche Töne nicht hören wolle. Die Lawine kam ins Rollen. Die Leiharbeiterfirma kündigte Ronny im Einvernehmen mit BMW. Der langen Rede kurzer Sinn, wir legten los. Ronny bekam trotz anfänglicher erheblicher Widerstände der Rechtsschutzabteilung von Verdi Rechtsschutz. Er war ja während der Probezeit gekündigt worden. Die Kündigung wurde von der Richterin abgewiesen. Man muss dazu sagen, dass diese Genehmigung des Rechtsschutzes uns einigen Kampf gekostet hat, weil die Rechtsschutzabteilung das erstmal abgelehnt hat. Es war eine richtige Auseinandersetzung dann, in der wir bzw. unsere Gewerkschaftssekretärin, eine Genossin, denen klargemacht hat, so geht's nicht. Ja, also das ist da muss sie das tun, da muss sie Rechtsschutz gewähren, das hat sie dann, haben sie dann auch gemacht. Die Leiharbeiterfirma hatte die Kündigung damit begründet, dass Ronny sie belogen habe, als er verneinte, in der Sache den Betriebsrat aufgesucht zu haben. Und da wurde natürlich klargestellt, ob er zum Betriebsrat geht, geht die Firma nichts an. Bei der Verhandlung standen wir mit Transparenten vor dem Arbeitsgericht. Der Saal war so voll, dass viele Leute am Boden sitzen mussten. Also es war ein richtiges, großes Ereignis in dem Gerichtssaal. Es war ein relativ kleiner Saal und die Leute waren bis vorne, bis vor dem Richtertisch gesessen, am Fußboden. Allerdings, die Geschichte ist nicht ausgestanden. Die Firma hat sich Bedenkzeit erbeten, ob sie in Berufung geht, ist noch nicht klar. Ich kann jetzt was die konkrete Entwicklung da angeht, was da rechtlich jetzt im Augenblick läuft, kann ich euch nicht näher schildern, weil da fehlen mir noch die Informationen dazu. Ich bitte euch also damit, euch zu begnügen, wenn ich das so darstelle. Das ist also ein kleiner Ausschnitt aus unserer Arbeit, wobei ich fast vergessen hätte, dass wir natürlich auch versuchen, die Kolleginnen in den Betrieben über unsere Aktionen und Veranstaltungen über die jeweiligen Vertrauensleute zu informieren, wo das möglich ist. Dazu gibt es ja Vertrauensleute. Ich glaube, ich muss hier nicht erzählen, welche Haltung die rechte Gewerkschaftsführung uns gegenüber einnimmt. Ich habe es ja vorhin schon angeschnitten. Davon könnte die Gewerkschaftssekretärin, unsere Genossin, die auch im Vorstand des Arbeitskreises ist, ein Liedchen singen. Sie hat ständig mit Schikanen dieser Leute zu kämpfen. Stichworte sind zum Beispiel die Auseinandersetzung um Rekrutengelöbnisse, ein DGB-Vorsitzender, der, Zitat, die historisch bedingte Spannung zwischen Gewerkschaften und Bundeswehr für endgültig beendet hält. Es war Sommer vor einigen Jahren. Da war der Arbeitskreis in Berlin, auch hier, und es war eine Riesenauseinandersetzung. Eine IG Metall, die sich zur Erhaltung der Arbeitsplätze ganz entschieden auf die Seite der Rüstungsindustrie und der Automobilindustrie stellt, alles bekannt. Der Verdi-Vorsitzende, der im Leitartikel, also Pszirske, der im Leitartikel der Neuen Publik hochlobend erwähnt, dass die deutsche Volkswirtschaft der Hauptprofiteur der Eurozone ist. Er meint, der gemeinsame Währungsverbund mit Volkswirtschaften, die viel weniger produktiv, viel weniger wettbewerbsfähig seien als die Deutschen, bewirke einen günstigeren Wechselkurs, als ihn eine D-Mark hätte. Und das brächte den deutschen Exporteuren eine Verbilligung ihrer Exporte. Das sei sehr gut für uns Deutsche. Er hält dies der AfD entgegen, die bei irgendeiner Gelegenheit die Wiedereinführung der D-Mark ins Spiel brachte. Im Grunde sagt er natürlich damit hoch die nationale Solidarität, nieder mit den anderen Volkswirtschaften in Europa. Ein Gewerkschaftsvorsitzender also, der die Auffassung vertritt, Deutschland zuerst. Verheerend. Überhaupt führen sie, nicht nur die Gewerkschaftsführung, gerne das Wort wir im Mund. Wir Deutsche. Das hört man besonders oft, auch in den Gewerkschaften. Damit sind nicht wir, die Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Interessen gegenüber den Mächtigen, den Trägern dieses Gesellschaftssystems gemeint. Dieses Wir schmeißt wie selbstverständlich Arbeiterinnen und Kapitalisten, Linke, Rechte, alles in einen Topf. Ein schreckliches Gebräu, das am Ende Volksgemeinschaft heißt oder bedeutet. Und damit die Ausgrenzung all derer, die nicht dazugehören. In dieselbe Richtung geht das Gewäsch von der sogenannten Heimat, einem gefühlsduseligen Begriff, der inzwischen auf allen Kanälen zu hören und auf allen Plakaten von grün bis braun zu sehen ist. Keiner will sich nachsagen lassen, dass er nicht dafür ist. Und doch bedeutet er, indem er in politische Höhen gelangt ist, nichts anderes als Abgrenzung und Ausgrenzung. Die einen gehören dazu, die anderen nicht. Mit Menschen, die das im Kopf haben, kann man einen Krieg führen. Das war früher so und es ist heute genauso. Für uns ist das eine Aufgabe, die wir noch nicht so im Visier haben, wie es eigentlich sein müsste. Ich könnte jetzt noch weitere Arbeitsschwerpunkte aufführen, wie zum Beispiel den Kampf um die Freiheit der Kunst, was mich also auch besonders betrifft. Ich hatte damit also auch schon direkt zu tun. Das kann ich vielleicht näher und später nochmal sagen. Aber das bekannteste Beispiel in der letzten Zeit ist ja das von dem Zentrum für politische Schönheit. Ich denke, ihr habt sicher davon gelesen. Und den Kampf um die Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit, also jetzt gerade war diese Geschichte mit der Krampf, der Ludwig sagt, oder wer hat es gesagt, Krampf-Karrenbauer. Diesem Zentrum für politische Schönheit ist vielleicht, wer es nicht weiß, ich sage es mal ganz kurz, was da los war. Es gibt also dieses Zentrum, das sitzt hier in Berlin auch, und die haben nach dem Vorbild des Holocaust-Denkmals neben dem Haus dessen von Lucke, ich weiß jetzt nicht, wie die Stadt heißt, ich glaube Gera ist es, oder?
Nein, Thüringen.
Thüringen, ja. Bitte? Okay, war das. Okay, entschuldige, ich bringe jetzt die beiden auseinander, durcheinander. Also die haben ein Modell dieses Holocaust-Denkmals neben dessen Grundstück gesetzt. Daraufhin hat Höcke Anzeige erstattet und ein Staatsanwalt hat diese Anzeige angenommen und hat praktisch ließ Ermittlungen einleiten. Wobei man dazu sagen muss, die Ermittlungen sind eingeleitet oder bewegt worden durch den Innenminister von Thüringen, einen SPDler. Und die Ermittlungen sind aufgenommen worden und es kam dann raus, und zwar hat er die Ermittlungen deswegen in Gang gesetzt, wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Also für, gegen die Künstler, die das gemacht haben. Kriminelle Vereinigung. Und es war ein Akt des Terrors. Ein Terror, ja. Hinterher stellt sich dann raus, dass dieser Staatsanwalt, dieser betreffende Staatsanwalt, selber ein Sympathisant der AfD ist. Und also auch für die AfD schon gespendet hat. Inzwischen ist das Verfahren eingestellt. Aber nur zur Kenntnis, also es ist überhaupt angefangen worden. Ja. Und man muss natürlich, also es war nicht das erste Mal, dass Dinge dieser Art passieren. Ja. Ich bringe es jetzt nur als besonders krasses Beispiel. Gut, also im Arbeitskreis gegen rechts prangen wir die Klassenzusammenarbeit an, wir klagen die mörderische Ausgrenzungspolitik an, wir berichten über diese Übel, informieren die Kolleginnen darüber. Aber Information ist eine Voraussetzung für den Kampf. Das stimmt. Aber brauchen und wollen wir nicht mehr. Wir wollen doch die Revolution. Der Arbeitskreis gegen rechts und die Revolution. Ich hoffe, ihr werdet das, worüber ich jetzt spreche, nicht als Abschweifung empfinden. Wenn ihr geneigt seid, es zu tun, bitte ich euch um Nachsicht. Ich habe mich in der Vorbereitung meiner Ausstellung Skizzen aus dem NSU-Prozess. Ich saß nämlich in diesem Prozess als Zeichner und habe da eine ganze Serie von Zeichnungen erstellt, die dann auch ausgestellt worden sind, habe ich mich in dem Zusammenhang wieder mit Brecht befasst. Ich las die Rede, die er 1935 auf dem Internationalen Schriftstellerkongress zur Verteidigung der Kultur im Pariser Exil hielt. Sie war an die fortschrittlichen Schriftsteller und Künstler gerichtet, die Gräuel des Faschismus beklagen. Diese Rede hat mich da tief beeindruckt. Im Zusammenhang mit dieser Rede sind mir ein paar Gedanken zum Arbeitskreis gegen rechts gekommen. Brecht sagt den Schriftstellern und Künstlern, die den Faschismus vorrangig als ein moralisches Problem, als Symptom einer allgemeinen Verrohung sehen, etwas, von dem ich denke, dass es auch für unsere Arbeit in den Gewerkschaften, wo es doch vorrangig um Lohn und Arbeitsbedingungen geht, von Bedeutung ist Folgendes. Sprechen wir von den Eigentumsverhältnissen. Er versucht dabei, die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf einen einzigen Punkt zu konzentrieren, nämlich auf den Klassencharakter des Faschismus. Er sagt, die Rohheit kommt nicht von der Rohheit, sondern von den Geschäften, die ohne sie, die Rohheit, die Gräuel nicht mehr gemacht werden können. Viele von uns Schriftstellern, so sagt Brecht, welche die Gräuel des Faschismus erfahren und darüber entsetzt sind, haben diese Lehre noch nicht verstanden, haben die Wurzel der Rohheit, die sie entsetzt, noch nicht entdeckt. Es besteht immerfort bei ihnen die Gefahr, dass sie die Grausamkeiten des Faschismus als unnötige Grausamkeiten betrachten. Die Anklage allein genügt nicht. Nun ist aber der Faschismus in unserem Land noch nicht an der Macht. Und dann haben wir es in den Gewerkschaften ja in der Regel nicht mit Künstlern und Schriftstellern zu tun, wird man sagen. Festzustellen bleibt aber, dass erstens die Barbarei zunehmend an Kontur gewinnt und längst einen Weg beschritten hat, an dessen Ende der Faschismus stehen kann. Zweitens, in den Gewerkschaften handelt es sich, abgesehen natürlich von den weit über 20% Rechtsorientierten in den eigenen Reihen, um Menschen, die oft über den Marsch nach rechts, über die Behandlung der Asylsuchenden, über die Brandanschläge, die Abschiebungen in den Tod, über die rasende Militarisierung sozusagen die Gräuel von heute empört sind. Auch für sie gilt, dass die übergroße Mehrheit von ihnen und auch die in den Betrieben organisierten fortschrittlicheren Kollegen den Zusammenhang mit den Eigentumsverhältnissen, den Brecht hier aufzeigt, nicht sehen. Im besten Fall sind sie also entrüstet über die Verhältnisse. Ja, einige von ihnen sind auch bereit, etwas zu tun. Genügt es aber, Das betrifft jetzt uns auch im Arbeitskreis selbst, aber auch die Kolleginnen in den Betrieben, die wir ansprechen wollen. Die Barbarei zu Geisel. Brecht sagt nein, es genügt nicht. An anderer Stelle ist eine Rede, wo es um die Schlussfolgerungen aus dem geschilderten Sachverhalt geht, stellt er sinngemäß fest, wenn die Barbarei zunimmt, sozusagen zur Normalität wird und kein Weg gesehen wird, sie in Kenntnis der wirklichen Ursachen zu beseitigen, fangen auch diese fortschrittlichen, empörten Menschen, ob kulturschaffend oder nicht, irgendwann an, wegzusehen. Sie sind letztlich nicht in der Lage, den Kampf zu führen, weil sie die Ursachen der Barbarei nicht wahrnehmen. Ich denke, das stimmt auch heute. Es gibt einen Aufsatz von Brecht, der Titel lautet »Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit«, der dieses Problem aufgreift. Dort schreibt er Folgendes. Zitat: Wenn man erfolgreich über schlimme Zustände schreiben, reden, zum, auch von mir, jetzt die Anmerkung von mir, muss man so schreiben, dass ihre vermeidbaren Ursachen erkannt werden. Wenn die vermeidbaren Ursachen erkannt werden, können die schlimmen Zustände bekämpft werden. Worauf will ich hinaus? Darauf, dass es auch im Arbeitskreis und bei der gewerkschaftlichen Arbeit nicht ausreicht, nur die gerade herrschenden Zustände anzuprangern, über sie zu klagen. Das muss man. Was ich hier sage, kam mir aber erst in den letzten Tagen, als mir die Tafel nochmal angesehen habe, die hier an der Wand hängen. Zweifellos gute Aktionen, die wir gemacht haben und die wir planen. Bei realistischer Sichtweise aber schleicht sich bei mir der Gedanke ein, dass wir bisher etwas zu wenig über die Ursachen, also die Geschäfte, von denen Brecht spricht, aufgeklärt haben, die diese Zustände notwendig machen. Zumindest muss ich das für mich feststellen. Über die Geschäfte Brecht sprechen, diesen Zusammenhang herstellen zu der Rohheit, die sich vor unseren Augen abspielt, das soll man natürlich nicht gebetsmühlenartig. Und man darf es vor allem nicht besserwisserisch tun. Es gibt sicher auch kein Rezept dafür, wie man das tut. Man muss es eben aber wollen. Wir als Kommunisten wissen doch, dass es nicht nur um einen Abwehrkampf geht. Es geht um alles, um die Abschaffung des Lohnsystems. Die Gewerkschaften und ganz bestimmt nicht der Arbeitskreis gegen rechts werden die Revolution machen. Dazu braucht es die Partei. Aber in den Gewerkschaften über die Wohnungsnot zu reden, auch Aktionen zu machen, ohne die Frage der Enteignung von Grund und Boden auf den Tisch zu bringen, in den Gewerkschaften über das zu reden, was man Klimakatastrophe nennt, ohne über die Frage der Enteignung der Automobilkapitalisten zu reden, kommen wir keinen Schritt weiter in Richtung Revolution. Eine Aufgabe für die Zukunft. Es tut mir leid, dass jetzt das alles so allgemein geblieben ist, aber manchmal geht es nicht anders. Danke. Ja.